Billy ist ein Fintech mit Standort in Berlin. Wir sind 170 Mitarbeiter und wir arbeiten an einer Buy Now Pay Later Lösung mit der Besonderheit, dass der Käufer in diesem Buy Now Pay Later Konstrukt kein Verbraucher ist, sondern ein Unternehmen ist. Unser Wettbewerber ist eigentlich non-existent, ja, und deshalb geht es bei uns eher darum, dass wir den Händlern sagen müssen oder wir mit Händlern sprechen, die sagen, hey, wir haben uns über die letzten Jahre alle um unseren B2C-Shop gekümmert, jetzt ist B2B dran. Wir haben ja ein Businessmodell, das es so noch nicht in Amerika gibt, ja. Ich sage ja immer irgendwie so Internet 1.0, so die ersten deutschen Businessmodelle, das war viel Copycat, das hat man in Amerika gesehen, wir bauen das jetzt für Deutschland nach. Ja, dieses Buy Now, Pay Later im B2B-Bereich ist was, das machen die zwar alle schon für B2C, sei es Affirm, sei es Klarna, sei es PayPal auf ihrer Sache, aber den B2B-Bereich, den hat noch keiner so richtig in Angriff genommen und da sind wir, glaube ich, schon sehr stolz darauf, dass wir die Ersten sind, die das mal aus Berlin aus sozusagen diese Innovation nach vorne bringen.
Ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuhörer zu einer neuen Folge von InTouch, dem Podcast rund um das Thema Customer Focus. Mein Name ist Rainer Demski und heute begrüße ich zum einen im Moderatoren-Cockpit aus dem Hause der Cueo Group, Gina Lucia Göring. Grüß dich, Gina.
Hi, Rainer. Freut mich.
Und als unseren heutigen Gast begrüßen wir ganz herzlich aus dem Management von Billy, Eiger Senftleben. Ganz herzlich willkommen, Eiger.
Hallo, Rainer. Hallo, Gina. Danke für die Einladung.
Eiger, wo erwischen wir dich?
Ich erwische mich im Büro am Checkpoint Charlie.
Sehr gut, sehr schöner Standort. Ich hoffe, es ist bei euch auch so sonnig und warm wie jetzt hier in München.
Es ist sehr sonnig, draußen warm, im Büro ist es sehr angenehm.
Perfekt. Eiger, vielleicht ein bisschen was zu eurem Unternehmen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen. Wer ist und was macht eigentlich Billy?
Super gerne, ja. Billy ist ein Fintech mit Standort in Berlin. Wir sind 170 Mitarbeiter und wir arbeiten an einer Buy Now Pay Later Lösung mit der Besonderheit, dass der Käufer in diesem Buy Now Pay Later Konstrukt kein Verbraucher ist, sondern ein Unternehmen.
Also im B2B-Bereich unterwegs, ein besonderes Thema, da werden wir auch ein bisschen genauer nachher noch drauf zu sprechen kommen. Welche Kunden und welche Branchen nutzen denn jetzt schon euer System und welche Vorteile haben sie dadurch?
Also grundsätzlich sind es eigentlich alle Branchen und da alle Kunden, die einen Webshop haben, der im Bereich B2B unterwegs ist. Also für dich mal so eine ganz plastische Darstellung, wenn du normalerweise auf einen neuen Webshop gehst, das fällt einem häufig gar nicht auf, dann fragen die manchmal mit oder ohne Mehrwertsteuer. Ja, und dann gehen wir natürlich als Verbraucher immer auf mit Mehrwertsteuer, mal auf ohne Mehrwertsteuer geht, dann geht man häufig in einen speziellen B2B-Shop. Und für diesen B2B-Shop braucht man dann auch natürlich spezielle Zahlungsmethode, die sozusagen den B2B-Käufer, nämlich das Unternehmen, das kauft, bedienen können. Und das sind jetzt unsere Kunden. Und insofern sind das eigentlich alle größeren E-Commerce-Händler, alle, die einen Shop haben, der im B2B-Bereich unterwegs ist.
Also der sich entweder ausschließlich oder auch an Geschäftskunden richtet, sozusagen.
Korrekt, genau.
Okay. Genau. Vielleicht ein paar Worte zu euren USPs. Einer ist dann auf jeden Fall wahrscheinlich diese Spezialisierung auf B2B. Aber wie differenziert ihr euch sonst noch von euren Wettbewerbern?
Das ist genau ein USP. Da muss man sagen, es gibt so richtig keinen guten Wettbewerber. Was manche Unternehmen haben, sind natürlich Kreditkarten. Das ist aber auch häufig so, dass du hast ein Unternehmen mit 50 Leuten, hat eine Person eine Kreditkarte, manchmal zwei, manchmal fünf. Aber es ist auf jeden Fall sehr schwierig, dass dann alle Leute auch mal was kaufen können. Ansonsten gibt es im ganzen E-Commerce die extrem unbeliebte Zahlart Vorkasse, ja, das mag eigentlich wirklich niemand. Aber ansonsten ist eigentlich unser Wettbewerber ist eigentlich non-existent, ja, und deshalb geht es bei uns eher darum, dass wir den Händlern sagen müssen oder wir mit Händlern sprechen, die sagen, hey, wir haben uns über die letzten Jahre alle um unseren B2C-Shop gekümmert, jetzt ist B2B dran. Und da haben wir eigentlich so ein Henne-Ei-Problem, ja, Webshops auf der einen Seite und auf der anderen, also die Webshops brauchen eine Zahlungsmethode. Und das sehen wir in beiden Seiten gerade, dass es sich hier entwickelt. Es kommen da Zahlungslösungen auf den Markt und die Webshops finden das immer wichtiger.
Okay, aber noch eine sehr komfortable Situation. Hört sich zumindest danach an, dass ihr da noch so ein bisschen Pioniere seid in dem Bereich. Worin unterscheidet sich denn ganz speziell? Du hattest schon das Thema Mehrwertsteuer angesprochen, aber da gibt es bestimmt noch andere Unterscheidungsmerkmale. Dieses B2B-Business vom E-Commerce im B2C.
Eine ganze Handvoll Unterscheidungsmerkmale. Zum ersten Identifizierung. Ja, der Firmenkunde ist ja nicht unbedingt ein Unternehmen, kann auch eine Grundschule sein, zum Beispiel eine Bibliothek, und die muss man erstmal identifizieren. Dann muss man sie scoren, dann brauchen sie viel höhere Limite wahrscheinlich, und wir sehen natürlich auch im Zweifel ein ganz anderes Transaktionsverhalten, ein ganz anderes Fraudverhalten. Wenn du, Gina oder Rainer, wenn ihr privat 10 Apple iPhones bestellt, ja, dann gehen da mal die eine oder andere rote Fahne bei PayPal im Hintergrund hoch. Wenn ihr das aber 10 Macs für euer Unternehmen bestellt, dann kann das ganz normal sein, oder dann ist das ganz normales, gehört das zu eurem täglichen Geschäftsverhalten, und das sollte eine Transaktion sein, die durchgeht, ja. Insofern ist sozusagen Betrugsverhalten, auch wann ihr bestellt, von wo ihr bestellt, das ist ganz anders im B2B und im B2C, und das muss man sozusagen abbilden in dem Produkt. Der andere Teil, der ganz anders ist, ist, wenn es darum geht, Post-Purchase-Services anzubieten, also den ganzen Bereich, was passiert. Du hast als Käufer jetzt gekauft und was machst du? Da sehen wir bei Klarna, dass sie das immer mehr in die Richtung gehen, immer mehr zu einer Shopping-App zu werden. Ja, du kannst jetzt auch in einer Klarna-App kannst jetzt auch ganz viele Sachen kaufen. Das ist für Unternehmen eigentlich weniger interessant. Unternehmen wollen da eher sozusagen andere Möglichkeiten haben, ihre Zahlung zu verlängern, da mehr Flexibilität zu bekommen, eventuell auch noch andere, das als Portal zu nehmen für andere Zahlungen. Also in diesem ganzen Post-Purchase-Bereich differenziert sich das auch sehr stark. Insofern sehen wir auch, dass es dann die Anbieter, die irgendwann mal gestartet sind und gesagt haben, wir bieten B2B und B2C an, so richtig gut kriegt es keiner hin. Ja, okay. B2B wird dann meistens relativ stiefmütterlich behandelt. Klarna zum Beispiel hat das mal gemacht, haben jetzt gemerkt auch, das sind wir nicht. Ja, Klarna ist so eine starke B2C-Brand auch. Ja, die haben gemerkt, Schuster, bleib bei deinen Leisten und kümmere dich um das, was du gut kannst. Daher ist es, glaube ich, sinnvoll, einen spezialisierten Anbieter zu haben.
Ja, mich interessiert im Speziellen unser Thema hier auch des Podcasts, nämlich der Customer Focus, der auch ganz deutlich jetzt schon hervorging aus den Schilderungen von dir, Eiger, dass ihr da wirklich sehr kundenzentriert arbeitet und der Kunde bei euch oder in der Produktentwicklung offensichtlich auch sehr im Fokus steht. Und da würde mich interessieren, was bedeutet Customer Focus für euch im täglichen Doing bei Willi, und was sind so eure Kernwerte und wie setzt ihr die in eure Produkte um oder in euren Produkten um?
Ich denke, als Kernwert, auf den wir so total stolz sind, ist, glaube ich, so ein bisschen unser Pioniergeist. Rainer, du hast es vorhin auch gesagt, ich habe mich gefreut, dass du schon merkst, ach guck mal, Billy sind der Pioniere, weil wir haben ja ein Businessmodell, das es so noch nicht in Amerika gibt. Ja? Ich sage ja immer irgendwie so Internet 1.0, so die ersten deutschen Businessmodelle, das war viel Copycat, das hat man in Amerika gesehen, wir bauen das jetzt für Deutschland nach. Ja? Dieses Buy Now, Pay Later im B2B-Bereich ist was, das machen die zwar alle schon für B2C, sei es Affirm, sei es Klarna, sei es PayPal auf ihrer Sache, aber den B2B-Bereich, den hat noch keiner so richtig in Angriff genommen, und da sind wir, glaube ich, schon sehr stolz darauf, dass wir die Ersten sind, die das mal aus Berlin aus sozusagen diese Innovation nach vorne bringen. Dann ist, glaube ich, ein anderer Wert, der für uns wichtig ist, so ein bisschen, dass wir sagen, wir sind sehr Impact-getrieben. Ja? Wir wollen Ziele haben, wir wollen was für unsere Kunden verändern. Und das ist, glaube ich, die Art, wie wir arbeiten. Und ich denke und hoffe, dass die Kunden das auch auf der anderen Seite bemerken. Für unser tägliches Doing heißt natürlich dann auch Kundenzentrierung auch, dass wir die Kunden befragen, wie ist der NPS, aber auch natürlich viele qualitative Interviews machen und da den Kunden bei der Entwicklung in den Mittelpunkt stellen und nah einfach dran sind. Das bedeutet bei uns natürlich auch eine große Verzahnung zwischen dem Sales-Team und dem Entwicklungsteam, ja, weil die Sales-Kollegen hören sich an, wie die Kunden unser Produkt nutzen, und die Produktkollegen bauen das dann. Also da ist eine große Verzahnung.
Cool, ja. Das ist auch tatsächlich der Spirit, den ich so auch in der Zusammenarbeit spüre. Das kann ich nur bestätigen. Das macht Spaß. Schön. Identifizierung, Scored Limite, hattest du eben angesprochen, unterscheidet sich nochmal ganz klar zum B2C. Hier würde mich interessieren, eure Akzeptanzquote scheint im ersten Moment mit 95% tatsächlich für mich in meiner Wahrnehmung sehr hoch. Ohne Geschäftsgeheimnisse zu verraten, setzt ihr im Scoring rein auf KI und eigene Scores oder arbeitet ihr da auch mit externen Partnern Auskunft teil, die euch bei der Limitvergabe oder auch im Bereich Fraud Risk unterstützen?
Erstmal, ja, 95% ist natürlich ist sehr hoch, gerade also im B2B-Bereich. Das ist aber auch einer von unseren KPIs. Ja, das ist, daran doktern wir die ganze Zeit rum, und da gucken wir in unterschiedlichen Punkten, wo ist die Identifizierung fehlgelaufen, wo die Akzeptanz, wo liegt es an der Bonität, ja, wie kriegen wir das verbessert, wie kriegen wir die Diskriminierung genauso hin, dass wirklich nur die Leute abgelehnt werden, die auch abgelehnt werden sollen und die anderen nicht. Und ja, wir arbeiten da mit einer ganzen Handvoll Daten, extern, intern, transaktionsbezogene Daten, Fraud-Daten, da kommt ein ganzer Pool von Daten in unsere Systeme und viele schlaue Leute sitzen daran zu gucken, dass wir eben genau diese Trendschärfe entwickeln, um unseren Kunden so eine hohe Akzeptanzrate bieten zu können, aber natürlich trotzdem keine Ausfälle haben.
Ja, als Payment-Anbieter ist man, glaube ich, auch einfach dann letztendlich auch eine Auskunft zum Teil, ja, und hat da eben entsprechende Expertise im Haus. Spannend. Anschlussfrage dazu, bezieht ihr eure Kunden auch proaktiv durch das Teilen von Informationen zu zum Beispiel Unternehmenskennzahlen und Co. in den Entscheidungsprozess oder in die Limitvergabe mit ein? Also kann der Kunde steuern?
Also wir bekommen Daten von den Kunden ganz normal im Geschäftsgebaren, sowas wie ist deine Stornierungsquote, wie hoch sind deine Warenkörbe, wie ist deine Entwicklung, wie ist dein Umsatz, ja, damit wir die Limite steuern können. Das ist jetzt aber nicht so, was der Kunde irgendwo sagen kann, ach, diese Angabe gebe ich Billy und dann kriege ich was mehr. Das ist jetzt nicht so ein Gaming-Ding, sondern ich würde sagen, das ist eher so ganz normal, wenn wir zusammen, weiß ich nicht, wenn du einen Bankkredit haben möchtest, da fragt die Bank dich auch, was verdienst du, Gina, welche anderen Ausgaben hast du, etc. Und dann können wir dir daraus ein Produkt anbieten. Ich glaube, das ist sozusagen diese Art, wie wir Daten nutzen. Wir brauchen natürlich Daten über unseren Kunden, um das Produkt so passend zu machen, dass es für die funktioniert. Weil das ist ja natürlich was ganz anderes, wenn ich als Händler, weiß nicht, Büroartikel verkaufe und der durchschnittliche Warenkorb ist 120 oder 200 Euro. Oder wir haben einen anderen Kunden, da werden Krane vermietet. Ja, da braucht man einfach Limite von eher 20.000 Euro. Und das kriegen wir natürlich raus, weil wir den Kunden kennen und weil wir da Daten bekommen von denen.
Ja, es ist ja auch eine heiße Diskussion im B2C-Kontext aktuell, ob Kunden, also in dem Fall dann Verbraucher, durch das Teilen von Daten in Form von Benefits, zum Beispiel bessere Konditionen, was du jetzt auch angesprochen hast, irgendwie belohnt werden. Und wie siehst du das denn konkret im B2B-Kontext? Also sollte der Kunde da auch steuern können dürfen? Oder?
Also ich finde grundsätzlich diese Daten-Ownership, das finde ich eigentlich einen schönen Gedanke. Ja, das sind deine Daten und du solltest bestimmen, was du damit tust. Da setzt natürlich voraus, dass die Leute wirklich eine Einwilligung haben und es auch verstehen, ja. Und ich finde, so häufig im deutschen Datenschutz kriege ich dann immer, ich stimme zu und ich weiß überhaupt nicht, wem ich zustimme, ja. Ownership bedeutet ja auch wirklich Einwilligung und Transparenz und nicht einfach nur, irgendwo hast du dann da reingeklickt. Ich glaube, dass das nicht so funktionieren wird wie, ich erzähle noch ein bisschen was über mein Unternehmen, dann kriegst du da irgendeinen Benefit, sondern es wird eher so sein, alleine weil man einfach viele Daten und im Idealfall auch über das Unternehmen bekommen kann, zum Beispiel über die Transaktion des Kontos, das ermöglicht einfach den Fintechs und den spannende Produkte anzubieten, die man vorher noch nicht anbieten können. Ja, das ist dann gar nicht so ein, du gibst mir das, ich nehme das, hier gibt es einen Benefit, es ist ein bisschen billiger, wenn ich Daten bekomme, sondern ein Unternehmen hat viele, viele Daten über ihre Transaktion zum Beispiel, dann sagen sie, wenn ich meinen Finanzdienstleister da drauf gucken lasse, ermöglicht mir das überhaupt nur, deswegen Produkte bekomme. Ja, also ich glaube, das wird so die Möglichkeit und als sowas finde ich das sehr sinnvoll. Ja, mit Daten kann man bessere Produkte anbieten, als ohne, dass man die Daten bekommen würde.
Ja, absolut. Spannend.
Was ich da so spannend dran finde, auch an diesem Markt, man hält das ja immer so als Außenstehender für so eine völlige Selbstverständlichkeit, so einen Zahlungsprozess. Ne? Aber wie viele Details da zu beachten sind, was man alles an Gestaltungsmöglichkeiten auch als Anbieter hat, finde ich total spannend. Vielleicht kommen wir nochmal auf ein Thema zu sprechen, das du vorhin schon so ein bisschen im Nebensatz, oder zumindest den Namen haben wir heute schon einmal genannt. Ihr habt ja eine recht frische Kooperation mit Klarna. Und die hatten wir auch schon mal hier im Podcast, also gerne mal reinhören in die Ausgabe mit Jan Hansson, auch sehr spannendes Gespräch gewesen. Und da würde mich mal interessieren, die sind ja auch bei euch auch als Investoren mit eingestiegen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Worum geht es genau dabei und was haben eure Kunden davon?
Ja, super Fragen. Genau, wie kam es zu der Zusammenarbeit? Fangen wir damit an. Klarna hat tatsächlich mal vor einigen Jahren überlegt, wir brauchen auch ein B2B-Produkt. Unsere Händler verkaufen nämlich nicht nur an Verbraucher, sondern auch an Unternehmen. Die sagen, Klarna, wir brauchen dafür auch eine Lösung. Das ist Vorkasse, will keiner machen. Ja, das geht einfach nicht. Daraufhin haben die das angefangen zu entwickeln, aber dann auch gemerkt, Fokussierung im Unternehmen ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ja, lass uns das nicht machen. Lass uns jemanden suchen, der das besser kann und der darauf spezialisiert ist. Darauf haben sie mit ein paar gesprochen und letztendlich mit uns, weil wir tatsächlich die weitesten sind im europäischen und wahrscheinlich auch weltweiten Markt, was das angeht, und haben gesagt, ihr seid eigentlich die perfekten Partner, die wir unseren Kunden anbieten wollen, wenn die einen B2B-Shop haben. Und insofern haben wir diese Partnerschaft angefangen. den Investment-Teil. Klar, hat einen sehr, sehr kleinen Teil an uns und den haben wir eigentlich nur, um zu zeigen, dass diese Partnerschaft wichtig ist, weil das ist auch so, finde ich, so ein bisschen so eine Erfahrung. Partnerschaften sind immer schnell in der Pressemitteilung rausgegeben. Ja, so, da muss schon, da ist schon viel Arbeit darin, dass die Teams zusammenarbeiten, dass sie wirklich funktioniert. Und dadurch zeigen wir auch so ein bisschen, ja, wir sind zu einem sehr, sehr kleinen Teil verbunden, aber es ist uns wichtig. Genau, daran arbeiten wir jetzt, dass wir den Klarna-Händlern auch anbieten können, für ihren B2B-Shop Billy zu benutzen. Die Besonderheit hier ist auch, dass wir mit Klarna so integriert sind, dass die wirklich eigentlich nur in ihrem Klarna-Dashboard sagen müssen, ja, ich möchte auch Billy haben. Das heißt, für den Händler ist es total super convenient, einfach Billy anzubieten. Und die Käufer auf der anderen Seite, die dann in dem B2B-Shop des Händlers sind, die sehen dann gar nicht Klarna, sondern die sehen nur, ah, ich möchte mit Billy zahlen, und die wissen dann, was das bedeutet. Das heißt, unsere Marke ist für den Käufer auch sichtbar im Checkout.
Aber cool finde ich daran ja auch, dass Klarna offensichtlich auf euch zugekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind ja auch mit Klarna immer schon länger in Kontakt gewesen und haben immer mit denen gesprochen. Also das war, man kennt sich da schon, sagen, länger. Ich weiß jetzt gar nicht. Also Klarna, genau, hat sich mehrere Leute angeguckt und dann war es irgendwie so klar, dass wir da der präferierte Partner sind. Und genau, ja, es ist eine tolle Zusammenarbeit, ja, weil die Merchants, also wir kannibalisieren uns nicht, ja, wir nehmen uns irgendwie nichts weg und ergänzen uns sehr gut. Auf der anderen Seite ist der Merchant, der Webshop, der Webbetreiber, der Shopbetreiber ist die gleiche Person, denen wir ernsthaften Mehrwert bieten können, ja, und das ist eigentlich eine schöne Zusammenarbeit.
Hat der Anteil von BNPL im B2B in den vergangenen Jahren grundsätzlich zugenommen, Eiger, oder siehst du das eher weniger? Kommt dieser Schwung, der Trend, der Hype erst jetzt so richtig, und siehst du dadurch auch Gefahren der Überschuldung von Unternehmen für die Zukunft?
Also ich glaube, es wird mehr. Ja, der Wunsch gerade in Deutschland ist total da. Ja, Rechnungskauf, Rechnungskauf im Internet, so wollen die Deutschen zahlen. Ja, und das geht jetzt auch gerade in die ganze Welt. In Deutschland sehen wir das schon sehr stark. Weltweit fing das an im B2C-Bereich, aber ja, Fun Fact, ja, die Person, die im B2C-Bereich kauft, ist ja auch die gleiche, die dann im B2B-Bereich kauft. Ja, das ist immer noch die gleiche Person, und das ist halt so der Trend, das, was du, Gina, wie du privat kaufst, möchtest du eigentlich auch kaufen, wenn du jetzt für dein Unternehmen kaufst. Ja, und insofern ist diese Welle ein bisschen hinterher, aber sie ist auch da, und das ist einfach eine sehr, sehr angenehme Art, im Internet zu kaufen, weil man nicht in Vorleistung gehen muss, weil es sehr sicher ist für den Käufer. Insofern denke ich, das wird noch viel mehr werden, dieser Trend, das zu diesem Buy Now, Pay Later. Zu der Verschuldungsfrage ist das, glaube ich, ein geringes Problem, was wir nicht sehen, weil Unternehmen ja sozusagen viel auch ihre täglichen Sachen über Buy Now, Pay Later im Internet kaufen, die jetzt gar nicht so ein großes Gewicht in ihrem insgesamten Finanzausgaben haben, dass sie dadurch zahlungsunfähig werden könnten. Mhm. So, wir sehen das nicht als realistisches Problem in unserem täglichen Leben.
Gut, ich meine, ihr setzt ja auch Scoring und Co. ein, um das gut einordnen zu können im Vorfeld, ne? Und darauf keine Überschuldung dann auch zu provozieren im besten Fall. Was passiert denn im Falle einer Zahlungsstörung? Also wenn wir dann doch mal in dem Case sind, in dem wir uns ja auch ständig drehen bei Koio, was passiert da bei Billy?
Grundsätzlich, erster Schritt ist erstmal nachfragen, warum das, was da passiert ist. Und die meisten Rechnungen werden dann auch kurz nach der Fälligkeit oder in der ersten Woche danach beglichen. Ja, das ist schon mal der größte Teil. Die darauffolgenden 3 Wochen nutzen wir dann verschiedene Kommunikationskanäle, E-Mail, SMS, Landingpages oder auch tatsächlich klassische Briefpost, um die Leute daran zu erinnern. Und in dieser Phase gewähren wir dann auch Zahlungsausschübe und vermitteln natürlich dann teilweise auch mit dem Merchant. Ja, weil das kann ja auch häufig auch sein, dass die sagen, ah ja, nee, das wurde nicht geliefert, wie ich wollte, etc. Und da sind wir dann auch Vermittler in diesem Teil. Ja, und wenn das bis dann alles nicht geklappt hat, ohne es auf der Seite nicht auf keine Fehler bei der Merchant-Seite gab, dann übergeben wir das dann auch irgendwann zum Inkasso.
Ja, genau. Und dann sind wir tatsächlich an der Reihe und versuchen dann den Kunden auch bestmöglich dann wieder zurückzuführen in den Kreislauf zu Billy. Das ist dann unsere Aufgabe, ja, das zu lösen, auch mit sämtlichen Methoden.
Genau, genau.
Mich würde auch noch mal ein bisschen interessieren, das Thema Usability, also UX, Design, Funktionalität. Das war auch in anderen Gesprächen zu diesem Thema, auch in diesem Podcast, auch schon mal so ein Fokusthema, ein echtes. Da würde mich mal interessieren, wie ist das bei euch? Welche Rolle spielt dieses Handlungsfeld bei euch und welche Besonderheiten ergeben sich da jetzt speziell in Bezug auf B2B?
Da weiß ich gar nicht, ob es so große Änderungen B2B und B2C sind. Ja, was die Leute wollen, ist schnell einfach ein Checkout. Ich habe jetzt gerade ich war jetzt gerade bei dem Händler auf der Seite, ich habe mir die Sachen ausgesucht, die ich kaufen möchte, die liegen im Warenkorb. Es muss jetzt einfach und schnell gehen, das zu kaufen. Insofern ist das total unser Fokus und ich glaube, der ist da nicht anders als bei B2C. Es muss übersichtlich sein, es muss einfach sein. Kleine Fehler, wenn ich eine Adresse falsch eingehe, sollten die automatisiert korrigiert werden. Also wenn du das dann jetzt inkorrekt eingibst, dann würden wir dich fragen, Rainer, ist nicht das vielleicht deine Adresse? Ja, dann vermeidet man auch Fehler nach hinten. Also wir gucken da uns an, wie wir so unauffällig im Checkout sein können wie möglich. Genau, weil Zahlung ist jetzt irgendwie nicht der Fun-Teil bei einem Einkaufserlebnis, ja, sondern der soll funktionieren. Und ich denke, da ist UX auch eine totale Funktionalität, Einfachheit und Speed.
Okay.
Du hattest die Internationalisierung schon angesprochen, also dass der Trend natürlich jetzt auch über die deutschen Grenzen hinaus in die Welt getragen wurde. Unser alter Rechnungskauf findet jetzt gerade einen neuen Hype, auch auf internationaler Ebene. Wie sieht es denn da bei Billy aus? Also sind eure Produkte auch für Transaktionen außerhalb von Deutschland verfügbar und was ist dann auch für die Zukunft geplant?
Wir sind ganz kurz davor. Ja. Ende des Monats werden wir Schweden launchen und dann noch in diesem Jahr 2 bis 3 weitere Länder. Ja, das haben wir so ein bisschen als Ziel gesetzt, in diesem Jahr zu zeigen, dass wir internationalisieren können und dieses Geschäftsmodell, was wir in Deutschland schon sehr gut etabliert haben, jetzt auch erstmal in Kerneuropa auszurollen, wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres. Insofern stehen wir da auch vor diesem sehr, sehr spannenden Schritt. Erste Mal Website, das ganze Produkt in einer anderen Sprache, ja, Lokalisierung, diese ganzen Themen, aber da auch mit unterschiedlichen Anbietern zusammenzuarbeiten, das ist ja schon relativ aufwendig, aber auch ein sehr, sehr spannender Bereich.
Das ist ein total spannender, weil du ja auch am Eingangs irgendwie gesagt hast, in den USA gibt es das noch nicht. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber da muss man auch ganz schön schnell sein, oder? Also, weil sowas kann man natürlich auch sich anschauen und kopieren, oder?
Ja, aber auch in Europa gibt es noch nicht. In Europa ist auch ein großer Markt. Man kann nicht alles machen. Ja, also das ist so ein bisschen, glaube ich, also so ein bisschen die Kunst ist, ich würde sagen, jetzt erstmal in Kerneuropa ist auch riesig, das zu machen und dann über den Teich zu springen, wenn man sich hier etabliert hat. UK ist ein Riesenmarkt, Niederlande ist ein Riesenmarkt, ja. Frankreich ist, also ja, da ist noch viel, viel zu tun. Und ich würde sagen, man muss jetzt nicht überall so ein bisschen Fuß in die Tür bekommen, sondern lieber hier auch an weiteren Partnerschaften arbeiten, so wie mit Klarna, da gibt es ja noch andere große PSPs, die mit Händlern arbeiten. Also lieber sozusagen erstmal Deutschland, dann Kerneuropa und dann ist es soweit weg. Ja, das finde ich, bei Startups kann man das eigentlich immer nicht planen. Ja, dann gucken wir mal.
Alles klar, wir haben aber trotzdem das nachher nochmal eine Abschlussfrage, da kommen wir nochmal drauf. Wir blicken aber ja schon so ein Stück weit in die Zukunft jetzt, so auf der Zielgeraden heute in unserem Podcast. Was sind aus deiner Sicht, wenn wir mal den Markt insgesamt betrachten, was sind aus deiner Sicht neben Buy Now, Pay Later und den Dingen, die wir heute schon besprochen haben, die großen Trends im Payment-Business. Wo geht da die Reise hin?
Ich glaube, die Kreditkartenunternehmen machen so ein bisschen auf. Ja, die sitzen ja seit vielen, vielen Jahrzehnten auf diesem super komfortablen Card-Scheme-Modell. Ja, und merken auf einmal, oh, da gibt es ja Innovationen, die andere Lösungen haben, die für die Kunden einfacher zu bedienen sind und für die Händler auch im Zweifel günstiger sind. Da werden wir was sehen und da werden wir vielleicht auch Innovationen aus der Richtung sehen. Ansonsten denke ich, dass die Payments-Anbieter immer mehr Dienstleistungen anbieten werden. Ja, das geht los bei Buy Now, Pay Later, aber man kann das dann auch entwickeln, dass man noch Kredite dazu gibt, dass man sozusagen in diese ganze Payment-Suite reinkommt. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir dann auch sehen werden.
Okay. Und auf euer Unternehmen bezogen, also wenn, sagen wir mal, eure Pläne oder eure Wünsche in Erfüllung gehen, ich weiß nicht, ob ihr in diesen Zeiträumen plant, weil du ja sagst, Startup ist manchmal ein bisschen kurzfristiger unterwegs, aber nichtsdestotrotz kommt meine Frage, wo steht Billy, wenn alles so klappt, in 5 Jahren?
Also dann haben wir gerade Amerika gelauncht oder vielleicht sind wir schon in einem Jahr in Amerika. Ja, wir sind sozusagen der Ansprechpartner für Merchant, wenn es geht um B2B, Buy Now, Pay Later, und zwar in Kerneuropa und USA. Also du siehst, wir haben natürlich Pläne, ja. Und wir haben nicht nur die Merchant-Seite abgedeckt, sondern auch für die Käufer bieten wir eine ganze Reihe an Services an, die so eine schöne Suite haben, dass sozusagen Zahlungen eventuell autorisiert werden können, ja, dass ich alle meine Zahlungen in der Billy Payment Suite handeln kann, dass ich da Flexibilität habe. Ja, also wir fangen jetzt an mit dem Händler, aber schauen dann, dass wir auch auf der Käuferseite, das sind ja auch Unternehmen, anders als jetzt eben bei Klarna, dass wir denen auch weitere Dienstleistungen erbringen können.
Sehr cool. Ja, dann wünsche ich euch da ganz, ganz viel Freude und Erfolg bei dieser tollen Reise, die ihr da noch vor euch habt und dass das alles so in Erfüllung geht, wie ihr es euch wünscht. Und ganz lieben Dank für das heutige Gespräch und natürlich auch ganz großes Dankeschön an dich, Gina, für die tolle Co-Moderation. Das klingt danach, als wenn wir das nochmal wiederholen werden, auf jeden Fall. Und genau.
Das hat Spaß gemacht, danke.
Ja. Dito, genau. Ja, und auch vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute fürs Wiedereinschalten. Seid gern beim nächsten Mal wieder dabei im Coeo-Podcast InTouch und ich freue mich dann auf das nächste Mal, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dann.
Super, danke euch auch. Tschüss. Ciao. Tschüss.